Hi Roald, freut mich, dich zu sehen. Danke, dass du meiner Einladung nachgekommen bist. Roald und ich kennen uns seit 2017, als ich noch Freelance Copywriter und Podcaster war. 2017 und 18 haben wir zusammen den Contas Podcast auf die Beine gestellt. Ich finde es richtig klasse, wie früh ihr von der Contas KG schon für Podcasts offen wart. Jetzt im Sommer 2019 wurde bekannt, dass der Werbeumsatz im Podcast-Bereich im Jahr 2018 um 45% auf 479 Millionen Dollar gestiegen ist. Und 2019 soll sich diese Zahl mehr als verdoppeln, nämlich bis zu 1 Milliarde Dollar. Wie habt ihr euch denn in diesem Podcast-Boom positioniert?
Erstmal vielen Dank, Christian, dass ich heute bei dir sein darf, mit dem Blick hier fast über Frankfurt. Ich habe immer geschätzt, deine, vor allem auch als Philosoph, deine technologische Begeisterung. Und damals haben wir die Meinung gehabt, dass wir Themen sichtbarer, vielleicht auch schneller und von verschiedenen Perspektiven vermitteln wollen. Denn unsere Mission ist ja, Transformation als Zukunft menschlich zu gestalten. Und von daher gesehen glaube ich, dass die Entwicklung genau in die Richtung geht, die du auch gesagt hast. Wir werden eine stärkere Podcastisierung im Businessbereich erleben. Und von daher gesehen, lass uns mal podcasten richtig.
Let's do it. Ihr von der Contas KG seid spezialisiert auf Transformationsberatung. Ihr macht Strategie und Kulturwandel. Erklär doch bitte zunächst mal, wie da so generell euer Ansatz aussieht.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, auch selbst Transformationserfahrung zu haben, als auch Beratungsgesellschaft, weil wir uns heute als Designer verstehen und Kuratoren, Prozesse zu designen, die Menschen inhaltlich, aber auch in ihrer eigenen Entwicklung mitnehmen, in Anführungszeichen, aber gleichzeitig auch den kuratorischen Prozess, das heißt, wir kuratieren den kulturellen Entwicklungsprozess. Von daher gesehen ist unser Ansatz zum einen, wie designe ich einen Prozess, das Drehbuch, wie kann ich Episoden, Staffeln, Serien drehen, die von dem Erfolg, wo Mitarbeiter herkommen, auch in Zukunft sich entscheiden dürfen, was sie mitnehmen, was soll aber auch neu gezeigt werden. Und auf der anderen Seite, wie können wir auch in unserer Art, wie wir zusammenarbeiten, wie wir mit uns umgehen, wie wir auch führen wollen, wie wir uns auch stärker mit ganz neuen Werten ausstatten wollen, damit wir in Zukunft auch entlasteter, vielleicht auch mit weniger Zeitaufwand unser Ergebnis, unseren Wert für unseren Kunden erreichen.
Ja, wenn eure Arbeit also mit einem Kunden beginnt, habt ihr da schon das konkrete Problem vorliegen? Also weiß der Kunde schon, was er für ein Problem gelöst haben möchte? Oder ist es erstmal eine Problemsuche? Also wie viel Bewusstsein von der Herausforderung ist auf Unternehmensseite schon vorhanden, wenn ihr mit dem Kunden bzw. dem potenziellen Kunden ins Gespräch kommt?
Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage. Oft geht man offen rein, wir wollen Zukunft gestalten. Und in dieser Offenheit kommt man auch zur Frage, warum wollen wir das Unternehmen morgen noch überzeugend oder mit welchem Nutzen wollen wir oder auch Wertversprechen wollen wir für Kunden interessant sein. Und da kommt natürlich die Frage nach der Ausrichtung. Oft auch werden Schlagworte verwendet, wir brauchen Kulturwandel oder auch wir wollen jetzt wachsen mit den neuen Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben konkrete auch quantitative Vorstellungen oder auch die Frage, wir haben eine Restrukturierung. Wir wollen noch im alten Denken effizienter werden oder gleichzeitig wollen wir auch Mitarbeiter gewinnen. Die Talentfrage, die auch im Raum steht. Ich glaube, es ist ein guter Cocktail von dem, was man sich wünscht, aber auch von den Ängsten, sich anzupassen. Und wenn man mit Entscheidern spricht, wir sprechen mit den Geschäftsführern, dass dann natürlich auch die Fragestellung, wie kann ich mein Business einfach ertragsseitig auch absichern? Und wie kann ich dann Wertversprechen generieren, was in Zukunft auch dem Erfolg, wie wir ihn heute haben, auch annähernd gleichkommt?
Ja. Also wenn ihr zum Beispiel den Fall vorliegen habt, dass ein Unternehmen merkt, es funktioniert von der Kultur her nicht so gut oder sie möchten was verändern, aber sie wissen noch nicht was.
Ich mache mal ein konkretes Beispiel.
Genau, wie würdet ihr da vorgehen?
Das Einfache ist zu verstehen, ein neuer Geschäftsführer kommt und hat die Idee, wir bilden einfach mal eine Projektgruppe und beschäftigen uns mit Zukunft. Mhm. Und nach 6 oder 8 Wochen stellt er fest, dass diese Gruppe von den Ergebnissen her überhaupt nicht überzeugend zusammengearbeitet hat. Und dann ergibt sich eine Situation und sagt, ja, Herr Musbach, warum ist eigentlich nicht bei ausgewachsenen, erfolgreichen Managern, warum schaffen die es nicht, das Unternehmen sich so vorzustellen, dass es auch zukunftsfähig ist. Was dann rauskommt, ist, dass es an der Zusammenarbeit scheitert, an der Frage, wie wir über unsere Bereiche hinaus konkret auch offen sind und Informationen oder auch bisherige Ergebnisse auf den Tisch legen, warum Prozesse vielleicht nicht funktionieren. Mhm. Es kommen Verantwortlichkeiten rein, wer ist verantwortlich für das Gesamte. Das heißt, man kommt sehr schnell auf den kulturellen Boden der Tatsachen, dass das, was man inhaltlich sich vorstellt, kulturell konkret in der Kooperationsfähigkeit nicht funktioniert. Aufgrund der hierarchischen und auch sehr starken statusgetriebenen Strukturen. Mein Bereich ist bisher incentiviert worden. Wir werden einzeln auch incentiviert und bewertet. Was habe ich davon, wenn ich dann mit anderen meine Zeit verbringe und entsprechend auch vielleicht mein Ergebnis riskiere am Ende des Jahres?
Okay, also mangelnde Kooperationsbereitschaft. Ist da durchaus ein Problem?
Das ist in vielen Fällen die erste kulturelle Hürde, die sich so ganz, eigentlich so ganz lau anhört. Aber aufgrund der Prägungen, der Muster in den Unternehmen, wie man bisher versteht, wie bei uns Erfolg funktioniert, sind es ganz, ganz tiefe innere Entscheidungsstrukturen, die man auch mit einer systemischen Intelligenz auch hinterfragen muss. Also was hindert uns daran, dass wir nicht so zusammenarbeiten können, wie wir das im Projekt gedacht haben?
Ja. Wie kann sich denn diese mangelnde Kooperationsbereitschaft deiner Meinung nach ausprägen? Also woran kann man das im Alltag merken? Sind das so triviale Sachen wie Mails werden nicht beantwortet? Oder merkt man vielleicht, Arbeit wird nur halbherzig gemacht und dadurch kommt das ganze Projekt nicht voran?
Ja. Genau. Ich glaube, man kann es daran feststellen, wenn sich Führungskräfte, die treffen sich meistens vielleicht ein Viertel oder einmal im halben Jahr, verabschieden mit voller Energie ihre Themen, die sie umsetzen wollen. Und in der Regelmäßigkeit, in der man sich trifft und auch gemeinsam sich austauscht, spürt man immer mehr, dass die Pausengespräche wichtiger sind als die formalen sich vorzustellenden auch Meilensteine. Und das ist dann konkret in der Umsetzungswirklichkeit das Nichterreichen der Ziele. Man hat ein strategisches, oft nur Strohfeuer, oft auch Berater getrieben. Und die Wirklichkeit verzögert sich oder es versandet eben.
Okay.
Und da zeigt sich, dass die drei größten Bremsen eben auch sind, auf der kulturellen Ebene, um vernetzt zu arbeiten, dass die Einzelbetrachtung der Bereiche bisher immer im Vordergrund stand. Zweitens ist immer die Zeit, die man aufwendet für unternehmensweite Projekte, steht immer zurück gegenüber den eigenen Bereichsprojekten. Mhm. Und drittens fragt man sich, was bringt das, wenn ich mich jetzt engagiere für unternehmensweite Projekte, habe ich davon am Ende des Jahres bei meinem Bonus irgendwas?
Können wir vielleicht sagen, dass es unter anderem daran liegt, dass der Sinn der Kooperation gar nicht erfasst wird? Dass man den Nutzen für sich selbst in dieser Kooperation im Team gar nicht sieht und dass dadurch das Team auf der Strecke bleibt.
Was bringt es mir, mich dort zu engagieren über meinen eigenen Bereich hinaus?
Ja.
Wir wissen alle, dass jeder auf den anderen guckt, wie macht es mein Kollege? Und wenn nicht klar ist von der Geschäftsführung, dass wir auch insgesamt uns Gedanken machen, wie wir unser Management- und Bewertungssystem zukünftig aufstellen, wenn wir gezwungen sind, wirklich vernetzt unser Unternehmen in sehr adaptiven, arbeitsteiligen Teams aufzustellen, dann wird nicht klar, warum ich mich inhaltlich mit meinem Zeitinvestment für unternehmensweite Themen engagieren soll. Das heißt, wir müssen den ersten Schritt von dem zweiten tun. Wir müssen uns erstmal Gedanken machen, wie können wir uns vorstellen zukünftig, was wollen wir incentivieren, was wollen wir prämieren, was wollen wir bonifizieren oder auch benefizieren. Und dann kann ich mir Gedanken machen, wie sieht dann auch eine Struktur aus, wo Teams sehr anpassungsgetrieben, vernetzt zusammenarbeiten und hier auch den Mut haben, größer zu denken, aber in kleinen Schritten schneller zu werden. Vielleicht ist das auch eine Formel, die in Unternehmen hilfreich ist, den Mut zu entwickeln, größer zu denken, in größeren Nutzen versprechen, nicht stehen zu bleiben in Produktkategorien und gleichzeitig, wenn man groß denkt, aber in kleinen Schritten, in kleinen Teams, schneller zu werden. Schneller entsteht durch, indem ich reflektiere, funktioniert es nicht und dann auch wiederum nach bestimmten auch Projektzyklen schnell wieder ins Handeln kommen und daraus lernen.
Für die Transformation, die ihr anleitet, die ihr befähigt und begleitet, für diese Transformationsprozesse braucht man ja auch Medien, braucht man Formate, die den Transformationsinhalt vermitteln, richtig?
Ja, ja.
Welche Formate siehst du für Transformationsprozesse in Unternehmen im Jahr 2019?
Wir haben uns lange überlegt, warum scheitern im Change Management 70% der Projekte?
70%?
70% scheitern. Warum ist die Erfolgsquote so gering und warum ist auch die Motivation, die Lust so gering, wenn Berater intervenieren und den Mitarbeitern zeigen, wie sie sich verändern sollen, wie sich Unternehmen verändern sollen. Interessant übrigens auch, dass bei den 70% sowohl Beratungs- als auch eigengeführte Projekte enthalten sind. Wenn man den Beratungsanteil nimmt, sind sogar 90%, die nicht funktionieren.
Wow.
Man muss aus dieser Perspektive sehen, dass überwiegend Projekte effizienzgetrieben sind. Also Unternehmen werden eben mit den Jahren auch fülliger, nehmen Gewicht an. Und deshalb muss man auch schauen, dass man vielleicht wieder das Kosten-Ertrags-Verhältnis in eine gewisse Relation bringt. Wir sind ja tätig im Transformationsbereich, um Menschen dahin zu bringen, dass sie in der Lage sind, selbstständig mit einer ganz neuen auch Verantwortung ihr Unternehmen gemeinsam zukunftsfähig zu gestalten. Wenn man von diesem Paradigmenwechsel ausgeht, dass zukünftig ein Kurator oder auch ein Prozessdesigner mit modernen, agilen Instrumenten die Unternehmen befähigt, ihren Weg zu erkennen und ihn mit Vertrauen, mit Zuversicht befähigt zu gehen, dann hat dieser Paradigmenwechsel zur Folge, dass sie neue Formate brauchen. Dann braucht man neue Formate. Und da gehen wir, denke ich mal, sehr weit auch. Also wir schauen, dass wir in allen Industrien, in allen Geschäftsmodellen der Welt, wo gibt es Formate, die uns helfen, Menschen zukunftsmenschlich zu gestalten. Ich mache mal ein Beispiel. Ich meine, wenn Sie sagen, in einem klassischen Führungskräfte-Meeting, das, was wir bisher gemacht haben, reicht nicht mehr aus, dann können Sie im Grunde genommen gleich einen kollektiven Selbstentwertungsfriedhof aufmachen. Denn es ist schon ganz gut, dass Sie schockieren, aber unser neuronales System reagiert sehr stark mit der Amygdala und sagt, jetzt bekomme ich Angst oder auch Furcht. Ich habe dann eine Starre oder eine Flucht, was auch immer. Man muss sehr genau sich überlegen, wie geht man mit der Leistung, mit dem Erfolg der Vergangenheit um und wie setzt man ihn in Beziehung, ohne eine kollektivierende Selbstentwertungsspirale im Unternehmen in Gang zu setzen. Wenn Sie das also nicht riskieren wollen, dann arbeiten wir wie ein Serienproduzent, das heißt, wir drehen die neue Serie, die neue Staffel, vielleicht auch die neue Serie mit dem neuen Geschäftsmodell oder auch die neue Staffel mit dem alten Geschäftsmodell und dann gucken wir uns Episoden an, die wir brauchen, um zum Ziel zu kommen. Ich denke auch, dass diese Sensibilität, warum tun wir was, wofür, wo kommt die Energie her, die kommt nicht allein von der Notwendigkeit her, dass wir etwas verändern müssen, sondern daher, was weckt in den Menschen die Sehnsucht, gemeinsam etwas zu schaffen, was sie sich vorstellen können. Ja. Manche haben da verwendet den Begriff Vision. Wir wissen das bei der fünften Disziplin, das hat damals schon Organisationswissenschaft vor 20 Jahren für viele vielleicht auch Verwunderung ausgelöst. Visionäre Unternehmen haben höhere Shares und Anteile in der Bewertung. Heute würde ich sagen, ist ein Bewusstsein für einen Zielzustand, den ich mir konkret auch gemeinsam mit anderen vorstellen kann, eine der treibenden Kräfte, um auch sich vorzustellen, wie sieht in einem Jahr, in 5 Jahren unser Film aus als Unternehmen, was wollen wir dort zeigen unseren Kunden? Und dann kommt erst die Frage der Technologie. Wie kann uns da digitale Technologie helfen, um für unsere Kunden ein anderes Wertversprechen zu generieren, wo die sich auch freuen, wenn sie unseren Film sehen, unsere Serie, und schon neugierig sind, vielleicht die nächste Staffel anzugucken.
Ja.
Das ist ein Beispiel, dass wir in die Filmindustrie gehen und entsprechend auch dann Formate entwickeln, die für die Mitarbeiter nicht dieses Selbstentwertungsverlust-Szenario haben und auch interessant nicht der Berater vorne steht, sondern wie in unserer Rolle als Drehbuch, Regieassistent und Designer hinter der Bühne stehen.
Ich finde das Bild klasse, von der Bühne, auf die das Unternehmen geschickt wird. Ihr seid also von der Contas sozusagen die Regisseure, ihr helft denen, das Drehbuch zu erstellen und ihr bietet den Unternehmen eine Bühne, auf der dieser Transformationsprozess stattfinden kann und ihr helft diesen festzuhalten, sodass man auch im Nachhinein noch Dokumente hat, die dabei helfen, diese Transformationsprozesse bei den Mitarbeitern zu verfestigen.
Ja.
Würde es das ungefähr treffen? Oder?
Das trifft dann ja. Ich glaube, das trifft das mit einer kleinen Korrektur.
Okay.
Die Unternehmer oder auch die Geschäftsführer, die Entscheider, sind die Regisseure.
Ja.
Wir helfen ihnen sowohl auf der Coaching-Seite, ihre Rolle dabei zu entwickeln, eine neue Rolle, Transformation zu führen, sich dabei auch achtsamer, wohler zu fühlen, weil sie in Zukunft auch einen transformativen Rollenprozess durchlaufen, wie das Unternehmen selbst auch. Wir wollen synchronisieren, wir wollen, dass die Entwicklung synchron läuft auch mit der unternehmerischen Entwicklung und insgesamt auch dadurch eine Entlastung entsteht. Also eine auch neurobiologisch evidente Entwicklung, Begleitung in der Regieassistenz, damit man merkt, man fühlt sich wohler, man hat ein besseres Erlebnis in einem kollektiven, dynamischen Prozess und wird trotzdem geschätzt, auch wenn man nicht mehr wie klassisch die Antwortmaschine ist für die Unternehmen als Geschäftsführer oder Vorstand, sondern man gestaltet diesen Rahmen, wie Zukunft bei uns in einer anderen Qualität der Zukunftsfindung, der Zusammenarbeit bei der Umsetzung von gewissen Zielvorstellungen und auch bei der Frage, wie können wir mutiger werden, uns als Beta-Version zu verstehen in Zukunft. Das heißt, wir sind eine Version 29. Juni 1.0, 2.19. In diesem Versionierungsdenken dürfen wir auch, ohne perfekt zu sein, an den Start gehen. Und einfach in kurzen Zyklen, vielleicht in 12-Wochen-Zyklen, auch einfach mal ein Angebot machen aus der Organisation an den Vorstand, wie wir uns vorstellen könnten, gemeinsam Technologie zu nutzen.
Also die Contas KG als Regieassistenz würde es vielleicht besser treffen. Regieassistenz der Entscheider und Führungskräfte, die als Regisseure eines Transformationsprozesses agieren.
Ja.
Wir haben jetzt schon über Unternehmenswandel selbst gesprochen und welchen Teil die Contas KG an Unternehmenswandel spielen kann. Interessant wäre es für mich auch noch zu hören, welche kulturellen Phänomene gibt es denn 2019 und vielleicht auch noch die vergangenen Jahre, die in der Gesellschaft im Großen und Ganzen stattfinden, aber speziell auch auf Unternehmen einen Einfluss haben. Also ich denke da zum Beispiel, so Hashtag MeToo wäre vielleicht das bekannteste Beispiel. Ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das, sagen wir mal, das Nachbeben ist noch zu spüren. Ansonsten hatten wir die letzten Jahre auch noch Korruptionsskandale. Was hatten wir noch für kulturelle Ereignisse, die in Unternehmen einen Einfluss hatten?
Diese Trends, diese kulturellen Trends sind meistens entstanden, weil gewisse Menschen Mut entwickelt haben, Themen anzusprechen, besprechbar zu machen. Wir stellen fest, dass durch den Generationswandel jetzt die jüngere Generation müde ist von dieser problemfokussierten, zentrierten Sicht, die Welt zu sehen. Wenn man in so eine Problemparalyse kommt, wo man ständig sich überlegt, warum haben wir dieses Problem, dann fehlt uns die Energie, uns Gedanken zu machen, wie können wir aus dem Problem ein attraktives Ziel entwickeln und daraus auch eine Lösungsgemeinschaft. Das beste Beispiel sind aktivistische Kampagnen, die gerade entstehen, egal ob das politisch links oder rechts ist oder auch in der Mitte der Gesellschaft. Menschen fangen an, wenn nur noch über Probleme gesprochen werden und es gibt eben keinen wirklichen handlungsorientierten Lösungsfokus, sondern die Dinge werden mehr oder weniger jahrelang analysiert mit wissenschaftlichen Ergebnissen. Wir haben eine unglaublich industrielle Analysekompetenz aufgebaut und wir haben eine so geringe Kooperationsintelligenz, Kompetenzen zu bündeln, um auch in einen wirkliche gemeinsame Lösungskanal zu kommen. Und jetzt passiert eben genau das, dass die jungen Menschen sich Themen rausgreifen, aber auch andere Gesellschaften und sagen, dieses Thema muss uns einen, um in eine Lösungskultur zu kommen.
Ist auch identitätsstiftend,
ja.
sich hinter diesem Problem zu versammeln.
Ja.
Ne?
Also hinter einem Problem sich zu versammeln, ist, glaube ich, deshalb so interessant und so komfortreich, weil man erstmal nicht Verantwortung übernehmen muss für die Lösung. Und diese Komfortsituation, da nicht rauszukommen in so eine Stretch-Situation, zu sagen, wie weit könnte ich mich denn auch mal in neue Verantwortungssituationen begeben, mit anderen gemeinsam, sieht man eben auch beim Thema Ökologie und Ökonomie. Wir haben vor 10 Jahren mit unserem Lead Green Ansatz die Überzeugung gehabt, dass wir nachhaltig Wandel führen müssen. Das heißt, unsere Metaprinzipien, wie zum Beispiel auch Vernetzung, ist heute in aller Munde. Wir glauben, das ist einer der wichtigsten auch Treiber, um in eine Lösungskultur zu kommen. Konkret am Beispiel, Sie suchen sich ein aktivistisches Team, was irgendeine Zukunftsfrage lösen soll und da ist es nicht entscheidend, aus welchem Bereich Sie kommen, welche Hierarchie Sie haben, welchen Status Sie haben, nein, überhaupt nicht. Wir wollen einfach wissen, wer hat Lust, Zukunft bei uns zu gestalten. Das mal so von der Frage auch, wie können wir auch aktivistische Entwicklungen in Unternehmen stärker umsetzen. Aktivismus heißt immer, ich tue etwas, ich handle, ich zeige, ich werde sichtbar, ich möchte für ein Thema stehen und dafür auch das Moment nutzen, um jetzt Lösungen zu entwickeln. Das ist dann der zweite Schritt. Und ich glaube, dass diese Transformation von einer problemorientierten in eine lösungszentrierte Zielkultur der große, große Schritt ist, auch jetzt in diesem Jahrhundert in den Unternehmen.